Gerne denke ich zurück an meine Zeit am theologischen Seminar der Liebenzeller Mission. Es ist jetzt rund 40 Jahre her. Damals hatte Liebenzeller auch noch eine andere Ausrichtung wie heute. Und wir bekamen dann in jedem Studienjahr einen neuen Zimmerpartner zugeteilt. Und es war eine sehr gute Charakterschule die ersten 3 Jahre, jedes Jahr mit jemand anders. Der eine hatte einen preußischen Ordnungssinn, beim anderen hat sich schon gezeigt, dass er für den Urwald geeignet ist. Und dann miteinander auskommen auf engstem Raum, das war gute Charakterschule gewesen. Und erst im letzten Studienjahr hatten wir dann kleine Einzelzimmer gehabt. Und während der Unterrichtssemester hatten wir an einem Nachmittag in der Regel pro Woche praktische Arbeitszeit. Und so war ich an einem Nachmittag mit einem anderen Bibelschüler für die Vorarbeiten zur Behebung eines Leitungsschadens eingeteilt. Und unsere Aufgabe war, den Asphalt aufzumeißeln und die betroffene Leitung freizulegen. Und da haben wir uns dann die Arbeit gemacht mit 2 großen Hildi, Schlagbohrmeißler und einem Pickel, um das Ganze aufzumachen und die Leitungen freizulegen. Wir hatten gerade begonnen, den Asphalt aufzumeißeln, und dann kam ein anderer Bibelschüler des Weges, der an diesem Nachmittag nichts zu tun hatte. Er blieb stehen, die eine Hand in der Hosentasche, mit der anderen einen Apfel gegessen und sah uns dann bei der Arbeit zu. Und sein Blick hat verraten, dass er sehr skeptisch war, wie wir das Ganze gemacht haben. Und nur einige Augenblicke später hat er schon gestikuliert. Wir haben die Schlagbohrmeißel ausgemacht, Gehörschutz abgenommen. Und dann hat er uns gesagt, ja, das sei nichts, wie wir das machen. Er zeigt uns jetzt, wie das richtig geht. Und hat als erstes den Pickel zur Hand genommen. Und was dann passierte, das war eine comicreife Szene gewesen. Er hat genau gezielt, hat ausgeholt und hat zugeschlagen und hat es tatsächlich geschafft, mit dem ersten Schlag das Kabel von einer der beiden Hildi-Maschinen durchzuhauen. Es hat noch gezischt und es hat noch gefunkt. Und dann stand er da mit ganz großen, entsetzten Augen und der Hand vor dem Mund, was ihm da passiert war. Nun, es blieb ihm nicht erspart, dass er den Canossagang zu einem der technischen Mitarbeiter antreten musste, mit dem Hildi-Schlagbohrmeißel, damit er wieder repariert werden konnte. Aber eben mit guten Ratschlägen war es dann ganz schnell vorbei gewesen. Er war sehr kleinlaut geworden. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich war damals auch etwas schadenfroh gewesen. Muss man ja nicht immer sagen, aber wenn dann einer kommt, der kann alles besser. Und dann, eben wie im Comic, war das damals gewesen. Besserwisserisches Auftreten, wie alles richtig funktionieren soll. Und dieses Erlebnis damals, das erinnert irgendwo an Petrus. Was praktische Arbeit betraf, da war Petrus ein 1A Vorbild gewesen. Aber er war auch überzeugt, ein bisschen besser in der Nachfolge zu sein als die anderen 11 Jünger. So ein Wimpernschlag geistlicher, treuer, wie das die anderen 11 waren. Und um dieses Erlebnis nochmal aufzugreifen, Petrus war kein bequemer, apfelessender Zuschauer gewesen, mit der Hand in der Hosentasche, sondern wir wissen, dass er 3 Jahre lang engagiert und konsequent dem Herrn nachgefolgt war. Und er meinte das auch ganz ernst und ehrlich. Wir würden heute sagen, Petrus wollte absolut authentisch sein. Als er in Matthäus 26, Vers 33 zu Jesus sagte, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Das hat er ganz ernst und ehrlich gemeint aus seiner Perspektive. 2 Verse zuvor hatte der Herr seinen Jüngern vorausgesagt, dass alle in dieser Nacht an ihm Anstoß nehmen. Aber Petrus war überzeugt, das wird ihm nicht passieren. Nicht etwa nur, weil er ab und zu auch etwas vorlaut und spontan war, das wissen wir aus den Evangelien, sondern weil er es doch wirklich ganz ernst meinte. Eben ein kleiner Wimpernschlag geistlicher und treuer als die anderen 11 Jünger. Und bis er dann nach dem 3. Hahnenschrei in jener Nacht vor dem Trümmerfeld seiner Nachfolge stand und bitterlich weinend aus dem Hof des Hohen Priesters wegging. Jetzt geht es nicht darum, dass wir denken, ach, der Petrus, klar, dass ihm das passieren musste. Oder ein bisschen schadenfroh sind, so wie ich damals. Es steht geschrieben, damit wir im Licht Gottes erkennen, wie wir selbst ticken, wie wir heute so schön sagen. Und auf der anderen Seite, was das Wesen echter Nachfolge ausmacht. Und wie es zu diesem Trümmerfeld kam und es danach für Petrus weiterging, das wollen wir jetzt in 4 Schritten durchgehen. Der erste Schritt, als die Nachfolge begann. Der zweite Schritt, wie die Nachfolge sich entwickelte. Der dritte Schritt, als die Nachfolge völlig zerbrach. Und dann der vierte Schritt, wie die Nachfolge sich veränderte. Zunächst das erste, als die Nachfolge begann. Simon wird der Sohn des Jona oder Johannes genannt. Er war der Bruder des Andreas. Und Simon ist die griechische Form des hebräischen Simeon und bedeutet Erhörung. Und aus Lukas 4 wissen wir, dass Simon Petrus verheiratet war. Übrigens eine wichtige Stelle im Zusammenhang mit dem Zölibat, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Also Simon war verheiratet. Und obwohl wir nicht viel über seine Ehefrau in der Bibel lesen, wissen wir aus 1. Korinther 9, Vers 6, dass sie ihn wohl auch öfters auf seinen späteren Reisedienste begleitet hatte und dass sie ihm damit eine Hilfe war. Wenn sie Kinder hatten, dann waren die in der Zwischenzeit sicher schon größer oder groß gewesen. Und da eine kleine Anmerkung dazu. Nachdem unsere eigenen Kinder erwachsen sind, bin ich dankbar, dass meine Frau mich auch viel öfters wie früher bei Diensten begleiten kann. Und ganz wichtig, ob jetzt jemand im vollzeitlichen Dienst steht oder im Beruf und dem Herrn dient, in der Gemeinde mitarbeitet, ein gemeinsames Dienstverständnis ist zugleich auch ein guter Schutz, damit Ehen sich nicht auseinander dividieren. Petrus war Fischer von Beruf. Und vorhin erwähnte ich, dass auch etwas vorlaut sein konnte, spontan. Aber es war bei Petrus nicht die bekannte große Klappe, hinter der nichts war, sondern er war ein hartes und entbehrungsreiches Arbeiten gewöhnt. Petrus war gewöhnt, weiterzumachen trotz Rückschlägen bei seinem Beruf. Wir haben also nicht eine zerbrechliche Puppe aus Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett vor uns, wo man denkt, ja, der verträgt sowieso nichts, sondern einen handfesten, hart arbeitenden Fischer, der uns in der Bibel gezeigt wird. Und schon von Natur aus war Petrus ein sogenanntes Alpha-Tier, wie man heute sagt. Er gehörte zu den 3 Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, die so etwas wie Anführer unter den 12 anderen Jüngern gewesen sind. Und Petrus, der zunächst noch Simon hieß, war auch nicht auf der Suche nach dem neuen ultimativen Kick, sondern er war auf der Suche nach dem Messias. Das können wir aus Johannes 1, aus seiner ersten Begegnung mit Jesus schließen. Und durch seinen Bruder Andreas wurde er dann damals zu Jesus gebracht. Und schon bei dieser ersten Begegnung gab Jesus Simon den neuen Namen Petrus, Fels. Das lesen wir in Johannes 1, Vers 42. Wohlgemerkt hatte nicht Simon sich diesen Spitznamen oder zusätzlichen Namen gegeben, sondern sein Herr. Das hätte zu seinem Selbstverständnis in der Nachfolge gepasst, wenn er sich selbst so genannt hätte. Aber es war sein Herr, der ihm diesen Namen gegeben hatte. Und damit machte er deutlich, was er einmal aus Petrus machen würde. Möglicherweise hat das auch Petrus in seinem Selbstverständnis der Nachfolge beflügelt, bis dann mit der Verleugnung die große Enttäuschung und Ernüchterung eintrat. Und als Jesus Simon Petrus und Andreas bei ihrer täglichen Arbeit sah, da rief er sie in seine Nachfolge. Das lesen wir in Matthäus 4 und in Markus 1. Und beide waren diesem Ruf augenblicklich gehorsam. Das war bei Petrus nicht erst so ein Abtasten, wie das heute ist, ja, stimmt es auch wirklich für mich? Das war auch nicht ein Zaudern oder Überlegen und erst mal so auf Abstand irgendwie Jesus und seinen Jüngern hinterherwackeln, sondern das war sofortiger Gehorsam gewesen gegenüber seinem Herrn, als der Herr ihn gerufen hat. Petrus forderte auch nicht erst ein paar Zeichen und Wunder, wie das beispielsweise die ablehnenden Pharisäer taten. Er tritt unwillkürlich in die Nachfolge Jesu. Und er erlebte wenig später, wie der Herr seine Schwiegermutter heilte, was aber erst nach dem Ruf in die Nachfolge geschah. Wir sehen also von Anfang an Gehorsam, Konsequenz und Vertrauen zu Jesus im Leben von Petrus. Und dann kam dieses Ereignis aus Lukas 5, als Petrus und seine Männer eine ganze Nacht auf dem See Genezareth gekreuzt waren, ohne einen einzigen Fisch zu fangen und müde und abgeraggert ans Ufer kamen. Und der Herr Jesus gab Petrus den Auftrag, entgegen aller Fischereifachkenntnisse am helllichten Tag noch einmal an die tiefen Stellen rauszufahren und die Netze auszuwerfen. Und da war Petrus menschlich gesehen in der Gefahr, sich lächerlich zu machen, auch bei den anderen Fischern am See Genezareth. Aber Petrus gehorchte dem Befehl seines Herrn und fuhr hinaus. Lukas 5, Vers 5, da lesen wir das. Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und dann geschah das Unglaubliche. Die Netze waren knallvoll und begannen zu reißen. Der Fang musste auf zwei Boote verteilt werden, die unter dem Gewicht selbst zu sinken drohten. Und Simon blieb nicht bei dem Staunen über das Wunder stehen, was ein großes Wunder gewesen ist, sondern er fiel vor Jesus nieder. Und als es um den Gehorsam gegenüber dem Befehl Jesu ging, hatte Petrus ihn als Meister, als Rabbi angesprochen. Aber als dann dieser Fang da war und er vor seinem Herrn niederfiel, dann nannte er ihn Herr. Die Bezeichnung, die wir im Neuen Testament an vielen Stellen für Gott selbst finden. Und das heißt, Petrus erkannte in diesem Augenblick, dass Jesus mehr war als nur ein geschätzter Rabbi. Und angesichts dessen war er zugleich von seiner eigenen Sündhaftigkeit überführt worden. Und er sah mit Erschrecken, dass er, Simon Petrus, mit dem heiligen Gott nicht zusammenpasst. Und deshalb sagte er, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und dann kam die Berufung in Lukas 5, Vers 10, dieses göttliche, fürchte dich nicht. Und er möchte ihn zu einem Menschenfischer machen. Ein evangelischer Pfarrer hat vor vielen Jahren bei einem Kindergartenfest versucht, diese Geschichte zu erzählen. Ist ja sehr interessant für Kinder, aber gleichzeitig die Sündenerkenntnis des Petrus zu überspielen. Das passt ja nicht in die heutige Zeit. Und dann hat er die Geschichte erzählt und hat dann gesagt, ja, und dann hat Jesus zu Petrus gesagt, du bist ein ganz toller Hecht. Also genau das Gegenteil, was in dieser Geschichte steht. Petrus hat gesagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann sagt er, fürchte dich nicht. Er hat einfach erzählt, Jesus hätte gesagt, Petrus, du bist ein ganz toller Hecht. Also genau das Gegenteil von dem, was wir in der Geschichte haben. Im Gegensatz dazu hatte Petrus echte Sündenerkenntnis, nicht mehr ein toller Hecht. Und dann kam das göttliche, fürchte dich nicht. Und an diesem Tag verließen Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes ihren gemeinsamen Fischereibetrieb und folgten Jesus nach. Also wir sehen Simon als einen echten Jesusjünger. Alles begann bei ihm mit einer klaren Ausrichtung in seinem Leben. Er war nicht auf der Suche nach irgendeiner Problemlösung, sondern nach dem Messias. Er eierte auch nicht irgendwo im frommen Randbereich herum, sondern ließ sich direkt in die Nachfolge rufen. Und dann blieb er nicht bei dem Staunen über das Wunder, das passiert war, stehen oder suchte nach weiteren Erlebnissen, sondern er hatte eine echte Jesuserkenntnis. Und auf der anderen Seite, das hängt immer zusammen, eine echte Sündenerkenntnis. Und schließlich verließ er mit den anderen drei das Geschäft, das sie gemeinsam hatten, um Jesus nachzufolgen, um ein Menschenfischer zu werden. Und Petrus war auch ein Mann, der Verantwortung übernahm, der Entscheidungen traf und durchzog. Und als eine der Führungspersonen im Kreis der Zwölf hatte er den Mut, voranzugehen. Und da müssen wir sagen, Charakterzüge, die heute oft fehlen und die im Gegensatz zu diesem feministischen Softie-Mann stehen, der uns überall vorgegaukelt wird. Ich sage also eine Mischung zwischen Wolfgang Amadeus und Woodstock. Irgend so ein softiger Typ, der kein Rückgrat mehr hat. Und das hat große Auswirkungen, wenn nicht mehr Verantwortung wahrgenommen wird und vorangegangen wird, für die Ehen, für die Familien und auch für die Gemeinde Jesu. Und uns fehlen heute oft Männer wie Petrus am Anfang seiner Nachfolge. Und ich sage es nochmal, das Ganze war bei ihm mit echter Sündenerkenntnis verbunden gewesen. Wir können sagen, das war ein guter Start. Die Weichen für das Leben in der Nachfolge hatte Petrus richtig gestellt. Und da kann man nur von ihm lernen. Und damit kommen wir zum Zweiten, wie die Nachfolge sich entwickelte. Wir haben gesehen, wie Simon Petrus mit Jakobus und Johannes zu den Führungspersonen der Jünger gehörte. Es gab drei Ereignisse, bei denen der Herr nur diese drei mit sich genommen hat. Die anderen neun Jünger in diesem Fall nicht, nur diese drei. Zum ersten Mal lesen wir das bei der Auferweckung der Tochter des Jairus, Markus 5. Und da hat unser Herr nur diese drei mit in das Haus des Jairus genommen. Und obwohl Jesus zuvor den Jüngling aus Nain auferweckt hatte, das war öffentlich geschehen, durften diesmal nur diese drei etwas von seiner Macht, von seiner Auferstehungskraft sehen. Das zweite Mal nahm unser Herr diese drei mit auf den Berg der Verklärung, Matthäus 17. Und auf dem Berg der Verklärung wurde die eigentliche Herrlichkeit Jesu durch seine menschliche Hülle hindurch sichtbar. Petrus, Jakobus und Johannes sahen ihn in der Herrlichkeit, die er bei seiner Wiederkunft haben wird. Das hat sich ganz tief in ihrem Leben niedergeschlagen. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes 1. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Oder auch in 2. Petrus 1 spricht Petrus genau von diesem Ereignis auf dem Berg der Verklärung. Kleine Anmerkung dazu. Die drei Jünger, die in besonderer Weise etwas von der Herrlichkeit des Herrn sehen durften, wurden später in besonderer Weise ins Leiden um Christi willen geführt. Das ist auch ein Thema für uns Männer, Leidensbereitschaft. Und da wird ganz deutlich, dass Petrus, Jakobus und Johannes diese besondere Offenbarung der Herrlichkeit Gottes nicht zum Selbstzweck gegeben war, sondern als Ausstattung für das besondere Leiden um Jesu Willen. Jakobus starb als erster, zwölfter Märtyrertod. Petrus wurde später unter Nero hingerichtet, ließ sich verkehrt rumkreuzigen, weil er sagte, wissen wir aus der Überlieferung, ich bin nicht wert, in der gleichen Haltung zu sterben wie mein Herr. Und dann Johannes litt im hohen Alter in der Verbannung auf der Insel Patmos. Das dritte Mal finden wir die drei im Garten Gethsemane. In Markus 14, Vers 33 lesen wir, wie unser Herr zunächst die Jünger zurückließ und dann diese drei noch ein Stück weiter mit sich nahm, wie die anderen acht, die noch da waren. Es war also nicht nur Petrus, der sich hier unter den Jüngern irgendwie hervorgetan hatte, sondern der Herr selbst nahm Petrus, Jakobus und Johannes mehrmals extra mit sich. Und dann haben wir die Sturmstellung in Matthäus 14. Die erste Sturmstellung steht in Matthäus 8, Matthäus 14 die zweite. Und ich liebe diese beiden Geschichten so sehr, weil sie uns einfach zeigen, wie wir sind mit unserem Unglauben und unseren Ängsten. Das erste Mal, Matthäus 8, war Christus leibhaftig bei seinen Jüngern im Boot. Sie konnten ihn sehen und trotzdem vergingen sie fast vor Todesangst und weckten ihn. Und das zweite Mal in Matthäus 14 kämpften sie stundenlang vergeblich gegen den Sturm und waren dann zutiefst erschrocken, als Jesus über das Wasser zu ihnen kam. Wir müssen uns immer vor Augen halten, wenn wir das lesen, wie sie Todesangst hatten. Das waren keine Bläuschler mit Kuschelkissen gewesen, sondern hartgesottene Männer, Fischer vom See Genezareth zum großen Teil. Und trotzdem voller Todesangst in diesem Sturm. Und als sich der Herr dann den Jüngern zum Erkennen gab, ist Petrus sofort wieder bei der Sache. So wie er war, spontan, volle Kraft voraus. Und da ruft er in Matthäus 14, Vers 28, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir zu kommen, auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Und wir wissen, wie das weitergegangen ist. Als Petrus dann auf den Wind und die Wellen sah, bekam er Angst und begann zu sinken. Bis ihn unser Herr ergriff und seinen Kleinglauben rügte. Und da sehen wir, wie Glaubensmut und Panikattacken oft ganz eng beieinander liegen können. So wie wir Männer manchmal sind. Dann war da die Begebenheit in Matthäus 16. Der Herr fragte zuerst seine Jünger, für wen die Leute ihn halten. Und dann kam die Frage, für wen haltet ihr mich? Und aus Petrus brach es prompt heraus, Matthäus 16, Vers 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wieder sehen wir echte Christuserkenntnis bei Petrus, die schon in Lukas 5 bei dem Fischzug begonnen hatte. Petrus hatte nicht nur Wissen über Jesus, er erkannte, wer der Herr wirklich war. Und Jesus sagt ihm, dass es nicht aus ihm war, sondern eine von Gott, von seinem Vater im Himmel geschenkte Erkenntnis. Und dazu kam noch diese Verheißung, dass sein Bekenntnis der Fels ist, wenn man das so auslegt, auf den Christus seine Gemeinde bauen wird. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und direkt im Anschluss spricht der Herr zum ersten Mal von seinem Leiden und Sterben in Jerusalem. Was meint Petrus? Da muss er seinen Herrn davon abbringen. Und er wurde von Jesus aufs Schärfste zurechtgewiesen. Simon Petrus hatte das doch nur gut gemeint. Er war wohl auch noch beflügelt von dieser Erkenntnis, die ihm geschenkt war. Und direkt darauf folgte ein Vorschlag, ein frommer Impuls, der so gut gemeint war, der so gut klang und trotzdem grundverkehrt war. Und wir sehen, wie nah in der Nachfolge oft das neue Leben aus Christus und das eigene Wollen und Streben beieinander liegen. Man möchte dem Herrn dienen und nachfolgen. Und ist dann so überzeugt von seinen eigenen frommen Wünschen und Gedanken und merkt gar nicht, dass sich die im Prinzip gegen den Willen Gottes richten. Und so muss auch eine aktive und dynamisch erscheinende Nachfolge nicht dem neuen Leben aus Christus entspringen. Da kann oft noch sehr viel eigenes Wollen und fromme Selbstverwirklichung mitschwingen. Das sind wir uns manchmal gar nicht bewusst. Über die Jahrzehnte der Nachfolge und im Dienst habe ich immer wieder auch junge Menschen erlebt, die missionarisch so eifrig und aktiv waren. Immer auf Achse Traktate verteilen, missionieren. Und dann kam der Punkt, wo mit einem Schlag alles anders war. Der Glaube wurde hingeworfen, die Überzeugungen wurden über Bord gekippt. Jetzt möchte ich niemand in seinem missionarischen Eifer bremsen, versteht mich bitte ja nicht falsch, und wir müssen uns auch immer selbst fragen, ob wir zu träge sind. Aber wenn man solche Dinge erlebt, fragt man sich schon, ob das jemals echt war oder eine dynamisch erscheinende Nachfolge aus eigener Kraft und aus eigenem Willen. Bei Petrus, da war es echt. Wir sehen aber auch bei ihm, wie nahe das Neue und das Alte beieinander liegt. Und wie schnell können wir beides miteinander verwechseln in unserem Leben. Und damit kommen wir zum Dritten, als die Nachfolge völlig zerbrach. Wir haben gesehen, Petrus hatte echte Jesus-Erkenntnis, Gottes-Erkenntnis. Und die Folge von echter Gottes-Erkenntnis ist immer eigene Sündenerkenntnis. Auch das war bei Petrus da. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er folgte dem Herrn nach und trotzdem war er immer wieder überzeugt von seinem eigenen Wollen, von seinen eigenen Impulsen und verwechselte das manchmal mit dem Willen Gottes. Und die scharfe Zurechtweisung unseres Herrn, als Simon ihn von seinen Leiden zurückhalten wollte, war ein Warnschuss. Und an dieser Stelle widersprach Petrus dem Herrn nicht und trotzdem hatte er noch nicht verstanden, um was es wirklich ging. Und so nahm dieses Überzeugtsein von dem eigenen geistlichen Wollen seinen Weg, bis dann in jener Nacht am Kohlenfeuer nur noch das Trümmerfeld der Nachfolge und ein heulendes Elend zurückblieben. Anfangs erwähnte ich, dass Petrus von seiner Hingabe überzeugt war. Er zweifelte ja nicht an der Treue und Konsequenz der anderen elf. Aber ein bisschen treuer, ein bisschen konsequenter, das war er doch. Und als Petrus in Johannes 13 mit den Jüngern beim Passamahl war und der Herr ihm sagte, dass er Petrus ihm diesmal oder jetzt nicht folgen kann, wohin er geht, da ging Petrus aufs Ganze. Und wir würden heute sagen, Petrus wollte wirklich authentisch sein. Und dann sagte er in Vers 37, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Ich habe schon manchmal über diese Begebenheit nachgedacht. Vielleicht hatte Petrus sogar Tränen in den Augen. Hat es ganz ernst gemeint, als er das gesagt hat. Es steht nicht da, aber ich habe mir das schon manchmal so ausgemalt. Ganz ernst. Er wollte doch wirklich. Und das machte Petrus blind für die Vorhersage seiner Verleugnung. Vielleicht, als er ihm gesagt hat, dass er ihn verleugnen wird, dachte Petrus auch in seinem Inneren, wir wissen das nicht, aber vielleicht dachte er auch in seinem Inneren, ja, hat mich der Herr nicht wirklich verstanden, wie ernst ich es doch meine und wie aufrichtig ich bin. Eine Anmerkung. Es soll uns ein echtes Anliegen sein, dass Glaube und Leben übereinstimmen. Und manchmal wird es mir aber unwohl, wenn heute überall von Authentizität geredet wird. Das hören wir in der Politik, das hören wir in der Wirtschaft, das hören wir bei Sportlern bis hin in der Nachfolge Jesu und im Zeugnis für den Herrn. Manchmal stellt sich mir die Frage, ist damit nicht auch die Gefahr einer falschen Selbsteinschätzung verbunden? Natürlich wollen wir, dass das im Leben sich niederschlägt, aber was wir glauben. Aber wenn man so viel von Authentizität redet, ist da nicht oft auch eine falsche Selbsteinschätzung mit verbunden? War nicht gerade Simon Petrus immer wieder überzeugt, wie echt und authentisch seine Nachfolge und seine Ideen waren? Er wollte doch wirklich für Jesus sterben. Jetzt finden wir bei Paulus einen großen Unterschied zu Petrus vor seiner Verleugnung. In 1. Korinther oder in der Gemeinde in Korinth zunächst wurden Paulus auch falsche Motive unterstellt. Da war einiges, aber auch falsche Motive gegenüber Paulus. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 4, wo es um falsche Motive geht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Und ich glaube, wir würden heute vermutlich sagen, denn ich bin mir selbst nichts bewusst und dadurch bin ich gerechtfertigt. Genau das sagt Paulus nicht. Und darin zeigt sich der Unterschied zwischen einer von sich selbst überzeugten Nachfolge, ich bin mir selbst nichts bewusst, damit bin ich gerechtfertigt, und einem Leben aus der Gnade Gottes. Ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Und deshalb Vorsicht, wenn wir von unserer eigenen Authentizität überzeugt sind. Wir wissen, wie es weiterging mit Simon Petrus. Er war tatsächlich mutig und griff zum Schwert, als die Häscher Jesus verhafteten. Und wieder musste der Herr ihn zurechtweisen. Und dann schlich er den Soldaten hinterher und wärmte sich am Kohlenfeuer im Hof des Hohen Priesters, mitten in einem feindlichen Umfeld. Vielleicht dachte Petrus ja, wenn Jesus sich nur einmal umdrehen würde, da könnte er sehen, wie treu Petrus er war, dass er immer noch da war, wo die anderen Jünger jetzt nicht sichtbar waren. Und immer noch von sich selbst überzeugt, wartete er wahrscheinlich auf die große Chance, um seine Hingabe dem Herrn gegenüber zu beweisen. Und dann kamen ihm zweimal irgendwelche Mägde in die Quere. Nicht Soldaten oder sonst etwas. Irgendwelche Mägde zunächst, die ihn als einen bezeichneten, der mit Jesus von Nazareth war. Und vielleicht wollte er einfach die große Chance nicht vergeigen, dass er hoffte, es kommt noch was, wo ich wirklich meine Treue beweisen kann. Und bevor er es selbst richtig merkte, verleugnete er seinen Herrn zweimal und dann, als ihn ein Knecht ansprach, das dritte Mal. Und nicht nur das, er schwor, er verfluchte sich noch selbst, wenn er etwas mit Jesus zu tun hätte. Dann krähte der Hahn unüberhörbar. In Lukas 22, Vers 61 lesen wir, wie der Herr sich umwandte und Petrus ansah, dann, als der Hahn gekräht hatte. Ich habe schon manchmal überlegt, was für einen Blick war das. Ich glaube nicht, dass der Herr Simon zornig und vorwurfsvoll anschaute. Sicher ernst. Es war eine sehr ernste Angelegenheit, aber auch voller Liebe. Und das schlug bei Petrus stärker ein wie eine Granate. Jetzt stand er vor dem Trümmerfeld seiner Nachfolge. Er, der so viel erkannt hatte, der 3 Jahre seinem Herrn nachgefolgt war, der wirklich treu sein wollte. Er war nicht zum Bekenner, sondern zum Verleugner geworden. Und wir lesen in Lukas 22, Vers 62, wie er hinausging und bitterlich weinte. Und soviel ich weiß, ist es das einzige Mal in den 4 Evangelien, dass wir lesen, dass einer der 12 geweint hat. Wir lesen öfters, dass unser Herr geweint hat, aus ganz anderen Gründen am Grab des Lazarus, als er die Macht des Todes sah, oder seine Wehrufe über Jerusalem, als er geweint hat, aus ganz anderen Gründen. Aber das einzige Mal, dass wir lesen, dass einer der 12 geweint hat, das war Petrus vor dem Trümmerfeld seiner Nachfolge. Männer können wegen ihrem verletzten Stolz weinen. Es braucht ja oft einiges, bis Männer weinen. Der verletzte Stolz kann eine Ursache sein. Es kann auch Selbstmitleid sein, was für ein Armer ich bin und dass es mir passiert ist. Männer können aus Zorn Tränen vergießen. Aber hier weinte einer, weil er vor dem Trümmerfeld seiner eigenen Nachfolge stand. Und wir haben vorhin gesehen, wie nah beieinander echte Erkenntnis und eigene Ideen und eigenes Wollen liegen können. Und es ist die heilbringende Gnade Gottes. Wir haben das heute Morgen gehört. Wenn uns der Herr das nicht einfach durchgehen lässt, sondern uns überführt. Du warst von deinem Dienst in der Gemeinde überzeugt, natürlich mit dem Verweis auf die Gnade Gottes, so wie sich das gehört. Und mit einem Mal gab es nur noch Probleme. Und dein Dienst begann immer mehr zu bröckeln und wurde in Frage gestellt. Und du fragst dich, warum? Du warst überzeugt von deinem Anliegen und hast auch alles dran gesetzt, dass deine Kinder an Jesus glauben, möglicherweise auch noch gute christliche Erziehungsbücher gelesen, um jeden Fehler vermeiden zu können, bis plötzlich das eine oder andere Kind einen ganz anderen Weg einschlug. Und du fragst dich, warum? Du betontest, dass niemand fehlerlos ist, aber hast dich selbst doch für einen ganz tollen Ehemann gehalten, bis plötzlich nur noch Sand im Getriebe eurer Ehe war. Und du fragst dich, warum? Du warst voller frommer Aktivitäten und überzeugt von deiner eigenen Authentizität, aber mit einem Mal war alles leer und sinnlos geworden. Statt dem erhofften Erfolg machte sich nur noch Enttäuschung breit. Und du fragst, warum? Du wolltest von ganzem Herzen dem Herrn dienen und warst überzeugt von deiner Treue und deiner Hingabe, bis dir deine Sexualität zum Verhängnis wurde. Und du fragst dich, warum? Nun können die Ursachen verschieden sein. Und wir wollen auch nicht eigenmächtige Urteile fällen, wie das die Freunde Hiobs getan haben. Wenn es um Sünde geht, und Samuel Rindisbach hat uns das gesagt, wenn es um Sünde geht, haben wir die volle Verantwortung. Und dann ist der Grund dafür immer unser sündiges Wesen und unser Fleisch und nicht die Umstände, wenn die Umstände das auch begünstigen können. Da sind wir voll verantwortlich. An Petrus können wir aber sehen, dass das Trümmerfell der Nachfolge oft mit einem falschen, frommen Selbstverständnis zusammenhängt. Nochmals, er hatte echte Christuserkenntnis, Gotteserkenntnis, er hatte echte Selbsterkenntnis gehabt und war trotzdem immer noch überzeugt von seinen eigenen Motiven, von seiner eigenen Hingabe, von seiner eigenen Treue zu Jesus. Und er widersprach auch nicht direkt diesen warnenden Worten Jesu vor seiner Verleugnung. Aber damit Petrus diese falsche Selbsteinschätzung erkennen konnte, musste er das schmerzhafte Trümmerfeld seiner eigenen Nachfolge erleben und erkennen. Die 9 anderen Jünger ließen den Herrn auch im Stich. Judas hat ihn ja verraten. Entschuldigung, die 10 anderen. Mit Judas waren es 12. Die 10 anderen Jünger ließen den Herrn auch im Stich. Aber sie wurden davor bewahrt, den Herrn zu verleugnen. Ein einziger wurde nicht davor bewahrt, Simon Petrus. Und als die Verleugnung kam, da finden wir nichts von einem Felsen von Petrus, sondern trotz allem frommen Eifer glich seine Nachfolge einem zerbröselnden Sandhaufen, der völlig platt gemacht wurde in der Verleugnung und wir können sagen, vom Winde verwehrt wurde. Das schmerzhafte Trümmerfeld der eigenen Nachfolge. Eben die Verleugnung am Kohlenfeuer. Und jetzt kommen wir zum 4. Schritt, wie die Nachfolge sich veränderte. In Johannes 21 lag hinter Petrus und den anderen wieder eine frustrierende Nacht auf dem See Genezareth, ganz ähnlich wie damals, als Simon Petrus erkannte, wer der Herr wirklich ist und als er Sündenerkenntnis in seinem Leben hatte. Wie damals befahl ihnen Jesus, das Netz noch einmal auszuwerfen, obwohl sie ihn noch nicht erkannt hatten. Vom Ufer her hat er gerufen. Und wieder wurde das Netz gegen alle menschliche Logik prallvoll verbeutet. Und dann hatte der Herr für die ausgepumpten Jünger schon ein Feuer mit Fisch und Brot bereitet. In Johannes 21, Vers 9 lesen wir, dass es ein Kohlenfeuer war. Dasselbe Feuer wie in jener Nacht, als Petrus seinen Herrn dreimal verleugnete und heulend vor dem Trümmerfeld seiner Nachfolge stammt. So begann dieser Morgen für Petrus mit einer sehr schmerzhaften Erinnerung. Und es konnte ihm der Herr nicht ersparen, weil es notwendig war, damit er die Nachfolge seines Jüngers verändern konnte. Und nach dem Frühstück wurde es noch schmerzhafter. Mit seiner Frage nach der Liebe zu ihm legte Jesus den Finger mitten in die offene Wunde des Petrus. Dreimal spricht der Herr ihn mit Simon, Sohn des Jonas, an, nicht mit dem Namen Petrus, den er ihm gegeben hat. Und noch einmal macht der Herr damit deutlich, wer Petrus in sich selber war. Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Dreimal hatte er seinen Herrn verleugnet. Dreimal fragt ihn Jesus nun nach seiner Liebe zu ihm. Und mit der ersten Frage, ob er ihn lieber hat als die anderen Jüngern, kommt Jesus noch einmal auf die Selbsteinschätzung des Petrus zurück. Trotz seinem Versagen kommt Petrus nicht von seinem Herrn los und bejaht die Frage nach der Liebe zu ihm. Interessant ist, wie er die ersten beiden Antworten beginnt, nicht mehr mit seinem Eifer und mit seiner Treue, sondern mit einem Ja, Herr. Und da merken wir einen kleinen, aber wichtigen Unterschied, eine Veränderung, wie die Nachfolge des Petrus in eine andere Richtung zu gehen beginnt. Und dann kommt die dritte Frage des Herrn, die Petrus nochmals richtig traurig macht. Und ohne dass Jesus das direkt anspricht, ist ganz klar mit der dritten Frage die dreimalige Verleugnung, das Trümmerfeld der Nachfolge, das Versagen des Petrus, wird ihm vor Augen gestellt. Und Petrus kapituliert und gesteht das ganze Trümmerfeld ohne Wenn und Aber ein. Nicht mehr nur Ja, Herr, was schon eine Veränderung war bei den ersten beiden Antworten, sondern Herr, du weißt alle Dinge. Mit anderen Worten, dir kann ich nichts vormachen. Du weißt, wie ich von meiner Hingabe überzeugt war, aber mich selbst noch gar nicht richtig erkannt hatte. Du weißt, dass ich mein Leben für dich hingeben wollte und in Wirklichkeit mich mehr geliebt habe als dich. Du weißt, dass ich dir nichts als das Trümmerfeld meiner Nachfolge bringen kann, aber trotzdem komme ich nicht von dir los. Und diese Erkenntnis kann der Herr uns nicht ersparen, wenn er uns zu seiner Ehre verändern und gebrauchen möchte. Eine Selbsterkenntnis, die mit Tränen verbunden sein kann. Nicht Tränen des verletzten Stolzes, nicht Tränen des Selbstmitleides, sondern Tränen über unseren wahren Zustand und Zerbruch über unsere falsche Selbsteinschätzung. Petrus wurde von seinem Herrn nicht einfach auf die Seite gestellt, sondern er wurde von seinem Herrn wiederhergestellt. Aber das war nur möglich, indem sein Jünger das Trümmerfeld der eigenwilligen Nachfolge erkannte. Als Menschenfischer hatte Jesus ihn berufen. Und nun bekommt er den Auftrag, die Lämmer und Schafe seines Herrn zu weiden, nicht nur Menschen zu evangelisieren, sondern im Glauben zu gründen, zu ermutigen, weiterzuführen. Und mit den Fragen Jesu wird deutlich, dass die Nachfolge in der Dienst für ihn sich an einem Punkt entscheidet, der Liebe zu ihm. Und diese Liebe zu Christus kommt aus der Erkenntnis, dass wir selbst völlig unfähig sind, ihn zu lieben. So sehen wir das auch meinen. Aber dann erkennen, dass er mich trotzdem liebt und dass allein in ihm alles ist, was ich für das Leben in der Nachfolge brauche und dass ich nur ihn lieben kann, weil er mich zuerst geliebt hat. Nicht Jesus ist auf unsere Treue und Hingabe angewiesen, wie wir das manchmal meinen, aber wir sind ganz abhängig von seiner Liebe und von seiner Treue zu uns. In Johannes 21 sehen wir nicht mehr den von sich selbst überzeugten Jünger vor uns, sondern ein Mann, der seine Abhängigkeit von Jesus zu erkennen begann, der nichts mehr von sich selbst, sondern alles von Christus zu erwarten begann. Und so wurde aus Simon, diesem blattgemachten Sandhaufen in der Verleugnung, Petrus, der Felsenmann, weil er sich mit seinem ganzen Leben angesichts des Trümmerfelds seiner Nachfolge nur noch auf den einen Felsen werfen konnte, der Jesus heißt. Das sehen wir auch am Anfang des ersten Petrusbriefs. An Briefempfänger, Nachfolger Jesu, die stark unter Druck waren, sogar in der Verfolgung. Und dieser erste Petrusbrief beginnt nicht mit religiös-moralischen Appellen zum Durchhalten, sondern mit dem, was uns in der Auferstehung Jesu geschenkt ist und mit seiner bewahrenden Kraft durch den Glauben. Dadurch stärkte er andere Nachfolger, die selbst unter Druck und Anfeindung standen. Und der Herr Jesus macht in Johannes 21, Vers 18 weiter deutlich, in welche Richtung die Nachfolge des Petrus nun gehen wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Obwohl Petrus seinem Herrn nachfolgte, hat er bisher immer wieder sein Leben in eigener Regie geführt. Je mehr er aber seine Abhängigkeit erkannte, würde Jesus die Führung übernehmen und die Richtung bestimmen, in die es nun geht. Und Petrus würde dabei Wege geführt werden, die er sich selbst nie ausgesucht hätte. Weil aber nun Jesus die Fäden in die Hand nahm, würde das eintreffen, an dem Petrus mit seiner selbstgemachten Nachfolge gescheitert war. Er würde sein Leben für den Herrn lassen, nicht als Zeichen der eigenen Treue, der eigenen Kraft und der eigenen Hingabe, sondern als Folge der Erkenntnis Christi und der Abhängigkeit von ihm. Hier können wir sehen, wie die göttliche Führung oft unserem menschlichen Wollen widerstrebt. Aber zugleich ist da auch eine einmalige Verheißung. Wenn ich mich wirklich von meinem Herrn führen lasse, diese Abhängigkeit erkenne, führt er mich nach seinem Plan und bringt mich ans Ziel, ganz gleich, wie er führt. Und noch einmal fordert Jesus ihn auf, ihm nachzufolgen. Und zugleich wird dabei auch deutlich, wie schnell wieder das eigene Wollen durchschlagen möchte. Menschlich gesehen hat Petrus jetzt ja keine schönen Aussichten für die Nachfolge bekommen. Und deshalb, als der Herr ihm sage, dass er ganz anders geführt wird, dreht er sich um, schaut auf Johannes und fragt, Herr, was ist aber mit diesem? Da merkt man sofort wieder, wie das Alte durchschlagen möchte. Wir können daran auch sehen, wie schnell unsere Liebe zu Jesus in der Praxis erschöpft ist. Sofort schauen wir auf andere und beginnen uns mit ihnen zu vergleichen und klagen, dass die es doch viel besser haben, wie wir es selbst haben. Und deshalb antwortet ihm der Herr hier äußerst kurz und knapp, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Petrus soll aufhören, sich ständig mit sich selbst und den anderen zu beschäftigen. Er soll lernen, allein Jesus zu vertrauen und ihm zu folgen, wohin er ihn auch führt. Nicht das Schauen auf andere Jünger und das Vergleichen mit ihm, sondern allein Christus möchte im Zentrum seiner Nachfolge stehen. Folge mir nach. Als Petrus diesen Ruf zum ersten Mal hörte, war für ihn und die anderen Jünger auch noch die Erwartung verbunden, dass der Messias jetzt das sichtbare Reich für Israel aufrichten wird. Und dass es dann alles in so einem Art Triumphzug endet, wenn Israel ihn als den Messias endlich erkennen würde. Mit der Kreuzigung hatte das Ganze eine ganz andere Wendung genommen. Und es wurde deutlich, was echte Nachfolge nach sich ziehen kann. Und deshalb bekam dieser erneute Ruf in die Nachfolge eine noch tiefere Bedeutung für Petrus. Jetzt beginnt auch für seine Jünger die Kreuzesnachfolge, von der Jesus so oft gesprochen hatte. Petrus hatte mit seiner eigenen Nachfolge Schiffbruch erlitten. Er war allein auf die Treue und Vergebung seines Herrn angewiesen. Und der Herr Jesus stellt ihn wieder her und beginnt etwas Neues. Nicht mehr Petrus, sondern der Auferstandene nahm nun die Fäden in die Hand. Ich habe euch am Anfang erzählt, dieses Erlebnis mit dem Hildeschlag-Bohrmeißel, überzeugt von seinem eigenen Können und einer besseren Verständnis der Sachlage, griff der zuschauende Bibelschüler nach dem Pickel. Und im nächsten Augenblick sah er mit entsetzten Augen, was er angerichtet hatte. Und so ist uns mit dem Leben des Simon Petrus ein Vorbild gegeben. Es zeigt, wohin die selbstfabrizierte Nachfolge führt, die uns allen so nahe liegt. Wir sehen aber auch die Liebe und Geduld, die der Herr Jesus mit jedem seiner Jünger hat. Und wie es echte Veränderung gibt, wenn wir bereit sind, das Trümmerfeld unseres eigenen Wollens einzugestehen. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, hab Dank, dass dein Wort die Wahrheit ist. Hab Dank, dass du uns die Augen öffnest für das, was wirklich zählt. Und dass du uns kennst, auch in der Nachfolge, mit unserem eigenen Wollen und Streben, unseren eigenen frommscheinenden Impulsen, Ideen, die so oft da sind. Und Herr Jesus, wenn du uns vor das Trümmerfeld unserer Nachfolge führst, dann schenk nicht, dass wir uns dagegen sträuben, dass wir das überspielen wollen, sondern uns dem wirklich stellen. Und dass du uns begegnen kannst, wie du einem Petrus begegnet bist. Dass du etwas Neues schaffen kannst, dass die Nachfolge sich zu verändern beginnt. Ich möchte dir danken für deine Gnade und Liebe und Treue mit jedem Einzelnen von uns, auch mit mir über all die Jahrzehnte. Und ich möchte dir danken, dass du uns zu deinem Ziel bringen möchtest. Lass uns das immer mehr erkennen. Amen.